Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's! Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, den 1. Oktober 2023, zu unserem 9. Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Auch heute begrüße ich meine unerschrockenen Co-Hosts. Schönen guten Abend, lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel.
Guten Abend, hallo.
Hallo.
Hallo, lieber.
In 2 Tagen jährt sich die deutsche Einheit zum 33. Mal. Wir haben uns heute sehr bewusst für den Blick auf den und in den Osten entschieden, weil uns in dieser Woche besonders die Art und Weise der Debatte um das Thema Osten am vergangenen Montag bei Hart aber fair etwas ratlos zurückgelassen hat. In 75 Minuten Debatte ging es mindestens und nicht nur gefühlt eine Stunde nur um die Situation der Parteien und den Umgang derer mit der AfD. Und das war für das Thema in unseren Augen viel zu wenig. Daher freuen wir uns, dass wir quasi aus dem Studio bei Hart aber fair für die zentrale Diskussion heute Abend bei uns den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Thüringen, Professor Dr. Mario Vogt, bei uns haben, der darüber hinaus auch stellvertretender Vorsitzender der Programm- und Grundsatzkommission der CDU Deutschlands ist. Ebenso freuen wir uns, dass wir mit Sebastian Steinecke heute Abend einen Brandenburger CDUler bei uns haben, der ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland I war, musste sich leider bei der Bundestagswahl 2021 der Direktkandidatin der SPD geschlagen geben. Er ist Mitglied im Landesvorstand der CDU Brandenburg und seit in etwa zwei Wochen Vorsitzender der CDU Ostprignitz-Ruppin. Lieber Mario, lieber Sebastian, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit für unseren Unions-Bubble-Talk nehmt und mit uns über den Osten sprechen wollt. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend. Grüß dich, Daniel.
In seinem Newsletter in dieser Woche hat Friedrich Merz den Fokus auf die gewonnenen Gemeinsamkeiten und die verbliebenen Differenzen zwischen West- und Ostdeutschland gelegt. Zitat: Die deutsche Einheit ist ohne Zweifel im staatsrechtlichen Sinne vollzogen. Aber ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl mag sich bis heute nicht so richtig einstellen. Der Osten weist signifikante Unterschiede auf zum Westen. Im Lebensstandard, im Altersdurchschnitt, nicht zuletzt in der politischen Grundstimmung. Viele Menschen im Osten fühlen sich abgehängt. Die Zweifel an der Demokratie sind größer. Viele sehen Europa und die Westbindung kritischer und Russland unkritischer als der Westen. Was also ist zu tun? Lieber Mario, lieber Sebastian, was also ist zu tun? Über 30 Jahre deutsche Einheit. Was haben wir, ganz selbstkritisch auch betrachtet, verpasst? Was haben wir falsch gemacht? Wo liegen aber auch die Chancen für uns, auch als CDU insgesamt, dass wir den Osten nicht mehr nur auf die Stärke der AfD reduziert wahrnehmen? Und was sind die zentralen politischen Themen für den Osten? Fangen wir mal in Thüringen an, lieber Mario.
Ja, also erstmal guten Abend in die Runde. Ich glaube, dass der Osten, das ist häufig nur als eine rein, sag ich mal, so Jammer- und Loser-Debatte startet und dann schnell überkippt. Naja, das sind irgendwie die politischen Schmuddelkinder, die keiner so richtig versteht und die irgendwie jetzt der AfD hinterherrennen. Ich finde, das ist so eine keine Debatte, der ich mich gerne anschließe, weil die verkennt meiner Meinung nach absolut, worum es eigentlich geht. Der Osten hat natürlich ganz andere Veränderungserfahrungen gesammelt im Zuge der deutschen Einheit. Und ich finde, der erste Punkt ist, dass die CDU als Partei der deutschen Einheit da mal einen Rückgrat gerade machen muss und sagen, wir haben einen inneren Anspruch, wir wollen, dass in Ost und West, in Nord und Süd Deutschland gleichmäßig erfolgreich ist. Und deswegen ist der erste Punkt, dass wir als CDU auch den Anspruch haben müssen, stärkste Kraft im Osten zu sein. So. Der zweite ist, dass es da keine Patentrezepte oder Belehrungen aus irgendwelchen Regionen braucht, sondern ein ehrliches Einlassen auf die Herausforderungen, die es da auch gibt. weil logischerweise die Menschen weniger im Portemonnaie haben. Also sie sind einfach anderthalb Generationen länger in einer Diktatur gewesen und das wirkt sich im Portemonnaie, aber manchmal eben auch in so einer gewissen, ja, sag ich mal, Skepsis gegenüber auch politischen Indoktrinationsversuchen aus. Ökonomisch bedeutet das ganz simpel, das Vermögen eines durchschnittlichen Ossis, das sind so 15.000 Euro. Im Westen sind das so 51.000 pro Person, also je nach Statistik, die man zur Rate zieht. Und deswegen sind natürlich solche Bevormundungsdiskussionen, die über die Heizungsgesetz und andere über die Ampel über uns kommen, natürlich im Osten nochmal ein deutlicher Brandbeschleuniger auch für gewisse Sorgen und Ängste. So, und das Zweite, was ich gerade kulturell besprochen habe, es gibt natürlich viele Leute, die auch Veränderungserfahrungen gemacht haben. Also ich glaube, jeder im Osten hat die Erfahrung gemacht, dass einer aus seiner Familie entweder mal im Westen gegangen ist oder mal einen Job verloren hat oder logischerweise dann auch mal ein Lebenslauf über den Haufen geworfen worden ist. Und die Dinge zusammengenommen, die bedeuten halt, dass Ostdeutsche, und das will ich vielleicht zum Schluss sagen, schon mal ein System am Scheitern sehen. Und die sehen jetzt gerade viele Symptome, die Deutschland durchaus Alarmglocken ganz Deutschland schrillen lassen sollten. Und da versuchen die natürlich aufmerksam drauf zu machen.
Vielen herzlichen Dank für den ersten Überblick. Ich gebe auch direkt das Wort weiter an Sebastian, vielleicht auch mit einem Eingangsstatement aus der Brandenburger Perspektive, um vielleicht auch da einmal den Rundumschlag zu haben. Was sind die zentralen Herausforderungen? Wie bewertet die CDU oder wie bewertest du vor Ort die Situation? Was sind die zentralen politischen Themen?
Ja, schönen Abend und danke für die Einladung auch nochmal. Ich kann das, was Mario Vogt gesagt hat, ja fast hundertprozentig unterschreiben. Das unterscheidet sich natürlich in größeren Teilen nicht von Brandenburg. Das ist, glaube ich, ja, das ist Allgemeingut, hätte ich schon fast gesagt. Das sind zentrale Punkte, die uns hier auch bewegen. Und bei uns natürlich mit der Kopplung an Berlin, die vieles durch diese Teilung ländlicher Raum und urbane Räume natürlich das Ganze nochmal drastischer wirken lässt, sozusagen. Immer diesen Blick. Viele arbeiten in Berlin, kommen abends zurück, auch bei uns in der Region. Und diese deutlichen Unterschiede in der Wahrnehmung vieler Probleme und Dinge, die spiegeln sich dann nochmal schärfer wieder, vielleicht gerade durch diese Unterscheidung Berlin-Brandenburg. Das ist ja wie so ein Liebes- und ja, eben Hassverhältnis immer wieder in die eine oder andere Richtung. Und das ist tatsächlich aus Brandenburger Sicht für uns eine zentrale Frage, wie gehen wir mit den ländlichen Räumen um? Das ist für uns die zentrale Frage. Wir haben jetzt so zum ersten Mal bei der Landtagswahl im nächsten Jahr, werden wir zum ersten Mal ungefähr über 50% der Wähler haben, die eben im Berlin-nahen Raum beziehungsweise im urbanen Raum leben und zum ersten Mal weniger als 50% im ländlichen Raum. Und das bringt natürlich für die Anzahl der Abgeordneten und für die Entscheidungen, die wahrgenommen werden, natürlich eine völlig neue Struktur dann eben auch. Das ist ein Riesenthema, das merkt man unterschwellig bei den Leuten, weil sie tatsächlich Angst haben. Und das ist das, was Mario eben gesagt hat, das Thema der Wohlstand, der eben nicht so hoch ist, die Einkommen, die nicht so hoch sind. Und dass jeder Einschlag, der hier kommt, ob es Heizungsgesetz sind oder viele andere Dinge, bei uns viel stärker durchschlägt als in Hamburg, München, Baden-Württemberg. So, das heißt, jede Angst ist hier gleich viel größer. Und das merkt man in jedem Gespräch. Und das ist tatsächlich eine ganz schwierige Aufgabe, da auch gegenzusteuern. Und ansonsten kann ich das eigentlich wirklich hundertprozentig unterstreichen. Müssen wir nicht alles doppelt sagen. Das ist tatsächlich die gleiche Aufgabe und die ist in den letzten, ja, ich finde seit Anfang des Jahres, wir hatten Anfang des Jahres einen tollen Auftakt mit Sven Schulze, der aus Sachsen-Anhalt bei uns war. Und da hat wir nicht so vorausgesehen, wie sich das jetzt in den nächsten 6, 7 Monaten so weiterentwickelt, Umfragen und so weiter, Wahlergebnisse. Das ist tatsächlich was uns schon jetzt vor große Aufgaben stellt für die nächsten Monate. Wir haben ja nächstes Jahr auch Kommunalwahl. Das wird eine sehr, sehr große Aufgabe und da wird es nicht einfach werden, Leute anzusprechen, bis hin zur Frage, wer überhaupt noch kandidiert. Also das sind große Aufgaben, die uns in den nächsten Monaten bevorstehen.
Wenn wir uns die Wahlergebnisse oder grundsätzlich die politische Stimmung nach der deutschen Einheit insgesamt für den Osten mal ansehen. Ich weiß, wir haben natürlich für jedes Land Differenzen. Also Brandenburg war beispielsweise ja schon immer etwas SPD-lastiger, während wir in Sachsen und Thüringen ja eigentlich immer die führende Kraft waren. Was ist uns denn auf dem Weg von der deutschen Einheit bis heute eigentlich verloren gegangen, dass wir also aus dieser ja doch schon deutlichen Mehrheit immer heraus letztlich den, ja, vielleicht sogar den Kontakt zu den Menschen verloren hat? Und wenn man jetzt mal nach Thüringen schaut, ist da wirklich ist da die Diskussion um Thomas Kemmerich oder all das, was passiert ist, hat das so massive Nachwirkungen auch auf die Wahrnehmung der Union selber gehabt?
Naja, nee, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil die CDU, also vielleicht für kleine historische Thüringen-Kunde, wir haben 1999 mal 51% geholt, Bernhard Vogel. So, dann haben wir 5 Jahre später 43% geholt und beides Male hatten wir eine absolute Mehrheit, weil halt bestimmte Parteien nicht im Landtag waren, auch bei 43%. So, und dann kam eine sag mal, schwierige Wahl 2009, da haben wir schon 12 Prozentpunkte verloren gehabt, der andere weiß noch, der Skiunfall von Dieter Althaus. So, und dann sind wir nochmal in der Regierung mit der SPD gelandet und dann 5 Jahre später haben wir sogar Prozente zugelegt und sind dann in die Opposition geschickt worden gegen die erste rot-rot-grüne Landesregierung, weil sich 3 Verlierer zusammengeschlossen haben. Und dann 2019, also vor der Kemmerich-Wahl, haben wir nochmal 12 Prozentpunkte verloren auf 21. Und dementsprechend, das ist ungefähr das Niveau, wo wir jetzt gerade sind, ein bisschen drüber mal drunter, je nachdem. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine sehr besondere Lage haben, weil wir effektiv 3 relativ gleich auf befindliche Parteien immer mal ein bisschen schwanken, plus minus, momentan mit der AfD von, haben. Die Linke durch den Amtsinhaber ist auch relativ stark. Und das ist, glaube ich, schon immer eine besondere Situation, die es so jetzt in den anderen Bundesländern nicht gibt. Aber deine Frage ist ja genereller, was hätte die CDU machen können? Ich glaube, dass die CDU natürlich als pragmatische Regierungspartei so ein bisschen die inhaltliche und geistige Führerschaft für dieses Land nicht mehr so reklamiert hat, weil sie gesagt hat, okay, am Ende finden wir schon irgendwie einen sachlichen Kompromiss und der führt dann zu einer Lösung und dann sind die Leute zufrieden und das reicht. Tatsächlich ist es aber so, die Welt um uns drum herum, die ändert sich und das merken wir auch heute. Da ist Migration nur ein Thema, die Frage von Energiepreisen, aber die Frage auch von, wo entsteht der nächste wirtschaftliche Wohlstand und was sind eigentlich die Antworten der Union auf solche Themen? Und da wird es jetzt nicht nur um einen halben Prozentpunkt bei irgendeiner Rentenversicherung oder sonst irgendwas sein, sondern da wird es sicherlich mal grundsätzlicher werden, weil die größte Challenge, die ist im Osten nochmal größer als jetzt vielleicht im Westen, aber die wird gleichbleibend groß werden. Wir sind einfach ein demografisch herausgefordertes Land und das merken die meisten mittlerweile auch schon. Und da als Union eine patente Antwort drauf zu geben, da spielt dann das mit den ländlichen Räumen rein, da spielt dann Fachkräftegewinnung rein, da spielt dann sicherlich auch die Frage rein, wie ist das Innovationspotenzial unserer Gesellschaft. Ich denke, bei solchen Fragen muss Union mutiger sein, auch geistige Führerschaft in diesem Land anklingen zu lassen. Und wenn wir das machen, dann ist mir auch nicht bange, dass wir auch die AfD wieder kleiner kriegen.
Okay, danke schön. Sebastian, wie stellt es sich bei euch da? Also wo hat die CDU auf dem Weg bis heute aus deiner Perspektive in Brandenburg einfach auch Chancen verpasst?
Ja, jetzt könnte ich sagen, wir waren nie in der Verlegenheit, 51% zu haben. Das waren wir weit von entfernt. deswegen ist das tatsächlich, ja, es ist jetzt aber trotzdem, wir sind ja immer in diesem Korridor gelandet zwischen 18 und 22, 23%, waren einmal drüber und haben tatsächlich, das hast du ja vorhin schon gesagt, nie die Möglichkeit gehabt, die SPD abzulösen als stärkste Kraft. Und insofern ist die Ausgangslage schlicht tatsächlich eine komplett andere als in Thüringen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und diese 30, 33 Jahre spielen natürlich eine große Rolle bei der Wahrnehmung der SPD, die hier tatsächlich ja wahrgenommen wird als die Kraft, und ohne SPD geht gar nichts, in allen Positionen, in allen Behörden und so weiter, das kennen wir alles. Und das ist tatsächlich etwas, was natürlich die Ausgangslage für uns ganz anders macht, auch im Hinblick aufs nächste Jahr. Und die Wahrnehmung der SPD, dass, wenn sie nicht stärkste Partei ist, die Welt untergeht, natürlich eine und die letzten Umfragen, wo die AfD über 30% lag, tatsächlich für schon erhebliche Verwerfungen bei der SPD auch intern schon gesorgt haben. Das hört man ja so aus den Kreisen. Aber wir haben ja immer mal zu den Zeiten von Jörg Schönbohm dran geschnuppert, auch stärker abschneiden zu können. Dabei kamen bestimmte Dinge, die uns da von abgehalten haben. Das ist alte Geschichten, die man jetzt, glaube ich, auch nicht wieder aufwerfen muss. Aber tatsächlich waren das die Möglichkeiten, wo man vielleicht einmal hätte den Bock umstoßen können, um dann eben tatsächlich Mehrheitsverhältnisse anders darzustellen. Wir haben jetzt seit der letzten Wahl ja auch noch eine Sondersituation mit den Freien Wählern, die im Landtag vertreten sind und die tatsächlich stabil so zwischen 5 und 6, 7% liegen, was nochmal ein neuer Faktor ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das in Thüringen gerade aussieht, da bei den Umfragen, aber das ist tatsächlich bei uns nochmal ein Faktor, der reinspielt. Der ist zunehmend natürlich dann auch in der Debatte. Jetzt sind wir ja in der Landesregierung vertreten und die Freien Wähler spielen das Spiel natürlich auch sehr schön. Sämtliche Themen, die sehr viel Geld kosten, werden da bearbeitet, die schlicht nicht finanzierbar sind, aber natürlich durchgetrieben werden. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man so viele Chancen liegen gelassen hat. Doch tatsächlich in den Jahren Schönbohm wäre vielleicht mal was dran gewesen. Und 2019, die Geschichte kennt, glaube ich, auch jeder, die Vorgeschichte mit der Landtagswahl und der Frage, welche Regierungskonstellation man denn anstrebt. Da waren wir ja zwischenzeitlich mal ganz kurz stärkste Kraft in den Umfragen. Und dann ging es nachher darum, Woidke oder AfD. Und das hat dann nachher den Abbruch gegeben zum ziemlich schlechten Ergebnis, das wir dann eingefahren haben. Deswegen kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen. Das ist, glaube ich, auch wirklich sehr viel rückwärts betrachtet. Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir in den nächsten, ja, 12 Monaten sind es jetzt bis zur nächsten Landtagswahl, vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, neben den großen Themen, die alles überstrahlen, Heizungsgesetz, Migration, auch bei uns vor Ort natürlich zentrale Fragen, aber die Leute feststellen, dass kleinste Dinge vor Ort nicht funktionieren, vom Bus über die Bahn bis zur Digitalisierung der Verwaltung, also dass man sonst da wohin fahren muss, um bestimmte Dinge zu erledigen. Auch das ist für uns, glaube ich, das Thema, dass wir immer und wieder darauf hinweisen müssen, dass diese Dinge von zentraler Bedeutung sind für die Entwicklung, gerade in Brandenburg, und die Leute, die Unzufriedenheit, die merken, wenn nicht mal das bei mir klappt, dann glauben wir euch auch nicht, dass das andere klappt. So kurz gefasst. Und das ist eine zentrale Aufgabe der nächsten 12 Monate, da auch zu zeigen, dass in den letzten Jahren das einen Unterschied macht, ob die CDU regiert oder eben nicht. Und die letzten 4 Jahre haben den Unterschied gezeigt. Jetzt müssen wir das aber dann auf die Strecke bringen. Und das wird sicherlich keine ganz einfache Aufgabe, aber einen gewissen Optimismus haben wir da schon. Die 12 Monate können wir jetzt zeigen, dass es besser geht mit uns eben in der Regierung.
Ich würde das gleich mal aufgreifen, Sebastian Mayo, danke, dass ihr da seid. Und ich bin ja hier der oder einer der Ossis in der Runde.
Insofern, du darfst doch Sachsen verkörpern, richtig.
Genau, ich vertrete noch die Sachsen hier, aber in keiner offiziellen Funktion. Ich würde gerne mal deinen letzten Punkt aufgreifen, Sebastian, einmal rauszoomen und zurückspielen. Und zwar, nun ist es so, dass die CDU in vielen ostdeutschen Ländern starke Kraft ist, stärker wird, beziehungsweise nach wie vor verwurzelt ist und mit der AfD natürlich wirklich eine harte Herausforderung zu bewältigen hat. Nun führen wir ja nicht nur hier auf Twitter, sondern generell die Diskussion, ob die AfD ausschließlich ein Problem der CDU ist. In dem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass tatsächlich in vielen Ländern die Ampelparteien kaum relevante Prozente hinzubringen, sogar jetzt noch verlieren. Mecklenburg-Vorpommern war sehr, sehr harte Umfrage in den letzten Wochen gewesen oder eine Entwicklung. Nun ist es so, die CDU kann wahrscheinlich nicht mehr 50% holen und irgendwie alleine regieren in den Bundesländern. Und ich glaube, dass das vielen Leuten, also auch innerhalb der Partei, natürlich Sorgen macht und Panik schafft. Also Panik im Sinne von, dass man lieber die Debatten über mögliche Koalitionen führen will oder quasi die Tabus hinterfragen will, mit denen man natürlich berechtigterweise unterwegs ist, als sich mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir dafür sorgen, dass wir als CDU gar nicht in die Situation kommen, diese komplizierten Fragen zu stellen bezüglich Koalition, sondern dass wir aus der eigenen Stärke heraus Koalitionen in der Mitte bilden können. Nun gibt es da halt zwei Probleme. Zum einen das Problem, wir haben Partner oder potenzielle Koalitionspartner in der Mitte, die scheinbar, ich weiß nicht, kein Interesse, Fragezeichen, daran haben, selber sich zu hinterfragen und wieder an Stärke zu gewinnen. Und auf der anderen Seite natürlich müssen wir diesen Fokus wegkriegen von, oh, was machen wir mit AfD und Linke, hin zum Thema, wie können wir Themen setzen, die die Leute beschäftigen. Jetzt beende ich mal den Punkt und stelle die Frage an euch beide. Wie arbeitet ihr in den Verbänden daran? Also wie geht ihr mit diesen wirklich großen Herausforderungen, die von der Seite kommen, um? Wie managt ihr die Panik und die Sorgen in der eigenen Partei, dass man sich mehr ablenken lässt? Und auf der anderen Seite, wie seht ihr die Koalitionspartner oder die potenziellen Koalitionspartner? Machen die was? Sehen wir das bloß nicht? Oder haben die sich aufgegeben, um das jetzt mal ganz provokativ zu fragen? Das würde mich wirklich sehr interessieren für eure Bundesländer. Wer will anfangen?
Wie Sebastian möchte, kann gerne anfangen. Ich kann aber auch zwei, drei Sätze dazu sagen. Also zuerst einmal gilt für mich, die AfD ist für mich weder Referenzpunkt noch irgendwie maßgebend für die inhaltliche Arbeit, die ich betreibe. Weil ich glaube, dieses Kaninchen-Schlange-Thema, was so manche antreibt, ist vollkommen unnütz, bringt auch gar nichts. Die CDU ist eine selbstbewusste Volkspartei, die einzig Verbliebene. Und selbst wenn mal Prozente hoch oder runter gehen, das Entscheidende bleibt doch, dass die Leute eine Idee davon haben müssen, wofür Union steht. So. Und deswegen ist das, glaube ich, der Obersatz, der da drüber stehen muss. Das Zweite ist, man darf sich nicht gemein machen in Rhetorik oder in, sag ich mal, in diesem Überbietungswettbewerb, das, wie es die AfD betreibt. Aber man darf jetzt auch nicht zurückschrecken, inhaltliche Punkte anzusprechen, nur weil sie eben auch die AfD diskutiert. So, und das bedeutet drittens, dass man sich auch nicht klein machen darf im Hinblick auf die Frage, was vielleicht auch mediale Begleitung ist. Ich meine, das habe ich jetzt gerade in Thüringen einmal durch. Nichts für ungut. Wir versuchen schon, dass wir irgendwie unser Land, wir haben eine besondere Lage hier mit Minderheitskonstellationen und so weiter, da irgendwie beieinander zu halten. Aber wenn ich eine 110-prozentige CDU-Position zur Abstimmung bringe, dann lade ich alle ein, mitzutun, auch die, sei mal, Links-Grünen. Mhm. Aber ich lasse auch nicht zu, dass die jetzt so eine Art Erpresserpotenzial aufbauen, weil sie versuchen, die CDU da zu stigmatisieren. Das sollte die CDU auch nicht zulassen. Und darüber wird das Wohl oder Wehen der CDU auch entscheiden. Ist die CDU stark genug zu sagen, wir sind aus unserer eigenen Kraft heraus die einzig verbliebene Volkspartei, die es versteht, noch Interessen zusammenzuführen, zu bündeln und das zu einer gemeinsamen Deutschlanderzählung zu machen? Oder lassen wir uns quasi nischengetrieben von Einzelgruppen, Einzelparteien oder eben von Populisten links und rechts diktieren, was wir zu denken und wie wir zu handeln haben? Und wenn uns, ich glaube, die innere Stärke treibt, dann werden viele einpacken können. Deutschland ist kein linkes Land und wir müssen einfach die Menschen davon überzeugen, dass wir gerade auslaufen. Und ich finde, dass das halt etwas ist, das gilt jetzt nicht nur für Thüringen, sprich generell, das macht CDU auch wieder interessant. Aber das bedeutet natürlich auch Reibung, bedeutet auch Streit, bedeutet auch Konflikt in der sachlichen Auseinandersetzung. Aber immer mit der Klarheit, die AfD ist für uns kein Partner sein und auch keine Zusammenarbeit mit ihr möglich. weil ich sehe das bei Höcke, ich meine, der sitzt 2 Meter entfernt von mir im Parlament, der liest da Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes. Also ich meine, das ist ein Extremist. So. Und das ist auch nichts, womit die Union zusammenarbeiten kann. Aber objektiv, also zumindest im Osten, ist es so, in den ländlichen Räumen gibt es nur noch 2 Parteien. Entweder CDU oder AfD. Und deswegen ist auch sowohl nicht nur inhaltlich, sondern auch strategisch klar, das ist der Wettbewerber für uns.
Vielleicht, bevor Sebastian reingeht, nochmal eine Nachfrage. Du hattest gerade von der Deutschland-Erzählung gesprochen, weil auch im Chat der Punkt aufkam, ob es sich weniger um eine Ost-West als mehr um eine Stadt-Land-Frage handelt. Und auch mit dem Blick darauf, wie natürlich gerade eher, ich sage jetzt mal, urbane Themen diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Wie sehr glaubst du, brauchen wir wirklich eine einheitliche Deutschland-Erzählung oder braucht es nicht für die CDU eine explizite ostdeutsche Erzählung, vielleicht sogar eine neue Erzählung?
Naja, also ich habe das gelesen und ich kann dem extrem viel abgewinnen, dass es schon eher eine Frage ist von Ungleichzeitigkeiten zwischen Stadt und Land. Ja, so, und es gibt ein, finde ich, ganz interessantes Buch über den Brexit, The Road to Somewhere heißt das. Und die Grundthese des Autors lautet, es gibt die sogenannten Anywheres, kosmopolitisch, höherer Bildungsgrad, die können effektiv überall leben, ob jetzt London, Paris oder Berlin, ist vollkommen egal. Aber die haben für lange Zeit die Akzeptanz erfahren, dass sie in den großen Städten letztlich oder dass sie aus den großen Städten heraus in Gesellschaft, in Medien und Politik Taktgeber waren. Sie waren aber nie die Mehrheit der Gesellschaft. Und im Gegenzug haben die Somewheres akzeptiert, die eher sozial konservativer sind, die im Prinzip 60 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt sind, die Mehrheit der Gesellschaft ausmachen. Die haben akzeptiert, die sollen mal ihr Ding machen, aber bitte lasst mich mit eurem Lifestyle, bitte in meinem persönlichen Leben in Ruhe. Und dass die These des Autors ist, dass der Brexit im Prinzip der Hilferuf dieser Somewheres war, weil die Anywheres irgendwann begonnen haben, ihren Lebensstil auf das gesamte Land zu projizieren. Ich sage jetzt mal Tofu-Wurst, 4-Tage-Woche, also wir kennen ja die Debatte. Ja. So. Und das glaube ich, sind viele Vereinfachungen drin, aber das ist im Kern eine Debatte über unterschiedliche, sag ich mal, Ungleichzeitigkeiten, Abgehängtheiten. Und da muss Union rein, weil tatsächlich im ländlichen Raum sich vieles verändert. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Demografie. Und wenn wir da ein kluges Angebot machen, auch eines, was eine moderne Erzählung hat über Digitalisierung, über 24-Stunden-Läden und so weiter, dann kann Union da eine neue, sag ich mal, Lust auf Land oder ländliche Räume machen, die meiner Meinung nach auch sehr gerechtfertigt ist, weil sie tatsächlich spannend ist, ja, weil dort einfach der soziale Zusammenhalt schon nochmal anders funktioniert. Und jetzt war es eine lange Antwort, aber ich glaube in der Tat, dass es nicht eine reine Ost-West-Runde ist, das kommt on top, weil da natürlich auch kulturelle und persönliche Erfahrungen mit reinkommen. Aber tatsächlich ist es schon, der Osten ist anders zersiedelt oder eine geringe Bevölkerungsdichte. Da sind wir schneller und besserer Seismograf. Dinge finden hier schneller und früher statt, die dann sowieso im Westen auch kommen werden. Wenn ich noch einen Fakt da ergänzen darf, ich habe mich kürzlich mit dem gemeinsamen Bundesausschuss unterhalten, also im medizinischen Bereich. In ganz Deutschland sind 5000 Hausarztplätze unbesetzt. Nicht nur im Osten, in ganz Deutschland. Und das im Westdeutschland sind es auch die in ländlichen Räumen sind. Und da hilft es auch nicht mehr, das Haus noch mit dazuzugeben, weil die Leute einfach keinen Bock haben, dorthin zu ziehen. Also es ist ein gesamtdeutsches Thema.
Finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, würde ich gerne auch nochmal festhalten. Dieses Thema, ist es ein Ost-West-Problem oder mehr ein Stadt-Land? Du hast es jetzt gerade mit dem Brexit-Beispiel auch gut erklärt. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal reingehen, weil die Frage ist ja immer dann für die Union, wie gehst du das an? Weil letztendlich dominiert natürlich in der Öffentlichkeit die Ost-West-Diskussion und weniger quasi die Frage Stadt-Land oder Lebensentwürfe oder wie du es genannt hast, jetzt habe ich den Begriff vergessen, nicht Zeitgleichheit, nein.
Ungleichzeitigkeit.
Danke. Genau. Sebastian, muss ich die Frage nochmal wiederholen? Jetzt haben wir lange gesprochen, oder?
Ich, wenn ich nicht richtig beantworte, fragst du zwischendurch nochmal. Dann passt das wieder. Nein, auch jetzt kann ich wieder praktisch ja eigentlich alles von Mario unterschreiben und will es nicht wiederholen.
Du kannst ihm auch,
aber
du kannst ihm
tatsächlich
auch
der Punkt.
widersprechen.
Nein, nein, nein. Er hat ja durchaus viele kluge Sachen gesagt. Ja. Nein, das stimmt ja auch tatsächlich. Und diesen Aufsatz, das ist tatsächlich, ich habe das eben auch gelesen, natürlich ist es ein Stadt-Land-Gegensatz, deswegen habe ich das auch gleich am Anfang gesagt, den wir hier zentral merken und bei uns natürlich sehr scharf, weil die Leute morgens tatsächlich nach Berlin reinfahren und dann abends wieder zu Hause sind und uns genauso erzählen, also was gibt's denn da? Das ist ja nicht meine Lebensrealität. Also das ist tatsächlich das, was uns ja tatsächlich auch bewegt und in der Wahrnehmung ist. Und wir eben als Union, glaube ich, die einzige Partei sind, die versuchen kann, da so eine Klammer zu finden und die Geschichte zu erzählen, wie auch wir diese auseinanderdriftenden Keile wieder zusammenbinden können besser. Und ich glaube, das kann keiner außer der Union. Und da müssen wir uns aber natürlich auch wieder Gedanken machen, denn auch wir haben da unsere Fehler gemacht in den letzten Jahren im Umgang mit dem ländlichen Raum. Und das ist tatsächlich, ich habe das ja nun 8 Jahre im Bundestag erlebt und was wir für Debatten gerade zur Landwirtschaft hatten, aber bis hin zur Frage, muss denn in jedem Dorf der Bus fahren und so. Also solche Themen, die selbst dann im Bundestag eine Rolle gespielt haben. Und wo auch wir bei uns in der Partei natürlich Leute, die eher aus dem großstädtischen Milieu kommen, uns mit großen Augen angeguckt haben, wenn wir ihnen erzählt haben, wie die Verhältnisse denn bei uns so sind, Sonntag um 2, wenn da der letzte Bus am Freitag der Schulbus war. Ne? Also das ist, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt und der passt auch sehr gut zusammen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo gerade gelesen, deswegen passt das so drauf. Wir müssen auch aufpassen, dass uns nicht so eine Erzählung draufgesetzt wird, die dann immer heißt, ja, geh bloß nicht in den Osten und so. Diese Berichterstattung, die da und so ist, das ist alles ganz fürchterlich und da sind alle ganz alt und die Schulen sind nicht gut und so. Das ist ja dann auch so eine self-fulfilling prophecy, wenn ich da die ganze Zeit das höre, dann glaube ich das und dann passiert das nachher auch. Und diese Wahrnehmung, da müssen wir auch sehr aufpassen aus meiner Sicht. Auch hier sind wir als Union gefordert, weil auch der Hinweis ist richtig, bei uns im Süden ist es ähnlich. Inzwischen, jedenfalls nach der letzten Kommunalwahl, dass natürlich CDU und AfD die starken Blöcke sind und viele andere keine große Rolle mehr spielen. Und im Übrigen erlebt man in den Kreistagen heute schon, also das ist bei mir so, wir haben 3, 4 verschiedene Größe Blöcke. Wir haben heute schon ja eine Situation wie den Landtagen zum Teil, die dann kommen könnte. Und auch wir stellen unsere Anträge zur Abstimmung. Da weiß ich vorher natürlich nicht, wer zustimmen wird. Ich spreche mit der AfD nicht, habe ich noch nicht ein einziges Mal gemacht, weil ich weiß, was da für Leute sitzen. Ich weiß aber natürlich trotzdem nicht, ob sie nachher unserer Position dann zustimmen werden. Und ich glaube, das kann man ganz gut runterbrechen. Ich habe am Wochenende, ich weiß gar nicht, wer von euch das geteilt hat. Einer hat ja unseren CDA-Vorsitzenden, also ich habe mich ja geoutet als Laumann Ultra sozusagen.
Ja, ich hab's gelesen.
Genau, und er hat es ja, glaube ich, in 6 Minuten fantastisch nochmal wiedergebracht und hat ganz klar gesagt, was christdemokratische Positionen sind. Wir haben ein christliches Menschenbild, das müssen wir auch transportieren in unsere Anträge, in unsere Gedankenwelt. Und damit können wir, glaube ich, dann natürlich unter Berücksichtigung der besonderen Dinge, die es bei uns gibt im Osten, natürlich trotzdem wieder eine Klammer finden. Die müssen wir finden. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir sie nicht finden, wird sie auch kein anderer mehr finden. Das hat Mario, glaube ich, auch gesagt. Und das gilt auch für Brandenburg, eben mit der besonderen Situation unseres Zentraldorfs Berlin in der Mitte. Und das ist tatsächlich etwas, was uns immer wieder aufwirft. Aber ich glaube, es ist möglich, er hat recht, aber es ist ein ganz schwieriger Akt und die letzten Monate haben gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig wird ins nächste Jahr und die ostdeutschen Landesverbände, die nächstes Jahr wählen, werden sich ja sicherlich auch gemeinsame Gespräche führen, wie man da gemeinsam auch das Ganze unterfüttern kann. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass wir gemeinsam als Union auftreten und auch gemeinsame Ideen für den Osten entwickeln. Nicht jeder Landesverband für sich selber darum werkelt. Auch das ist ein Thema, was aus meiner Sicht relativ wichtig ist.
Klar. Und ich würde jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Frage stellen, auch wenn Mario gerade schön eingeordnet hat, dass es weniger als ein Ost-West, sondern mehr Stadt-Land-Thema sieht. Aber stellen wir uns vielleicht trotzdem für den Moment vor, dass wir natürlich ein Ost-West-Gefälle haben, also gerade wenn wir Wahlumfragen anschauen, aber es gibt ja viele solche Karten, die zeigen auch, wie quasi an, wie die ostdeutschen Bundesländer sich doch deutlich abheben in bestimmten Fragen. Wenn wir jetzt einfach mal diesen Gedanken nehmen und sagen, wir müssen natürlich eine Erzählung für den Osten finden als Partei, als Politik generell, die auf die Besonderheiten der Region eingeht und vor allen Dingen die Besonderheiten im kulturellen Sinne. Ich weiß, dass es immer mal die Diskussion darum gab, ob man nicht gegebenenfalls die Wiedervereinigung nochmal neu und etwas prominenter oder pompöser zelebrieren sollte und damit nämlich auch die Lebensleistung der Menschen in Ostdeutschland nochmal anerkennt und damit auch quasi wie so eine Art Neustart wagt. Hältst du das, Sebastian, für einen klugen Gedanken oder würde das vielleicht sogar eher nochmal dazu beitragen, dass man darauf hinweist, wir sind eigentlich noch nicht hier zusammen, sondern es gibt nach wie vor große und krasse Unterschiede. Also sollte die Erzählung eher über die Vergangenheit gehen oder muss die Erzählung in die Zukunft gehen? Was konkret gibt es da für Diskussionen und Gedanken bei euch?
Also für mich ist das ganz klar, wir brauchen eine Erzählung für die Zukunft. Wir brauchen nicht eine Erzählung für die Vergangenheit, was da möglicherweise auch schiefgegangen ist, was nicht funktioniert hat. Denn wir brauchen jetzt konkret eine Erzählung für die Zukunft, die die Probleme, die die Menschen haben, offen und ehrlich anspricht, aber eben anderen Lösungen zuführt, als die, die meinen, sie hätten eine einfache Lösung. Und ich glaube, das ist das, was auch die Leute wollen. Sie wollen, dass die Probleme konkret adressiert werden. Und die sind natürlich im Osten, wir haben es vorhin angesprochen, andere Vermögensverhältnisse, andere Einkommensverhältnisse für genau die gleiche Arbeit. Das sorgt für große Unzufriedenheit. Auch solche Probleme können wir als CDU adressieren und sollten es auch. Und ich glaube, dann haben wir deutlich mehr Erfolg, als wenn wir sehr vergangenheitsbezogen diskutieren. Da kann sich dann jeder, natürlich kann man, wir sind die Partei der Deutschen Einheit, das sollten wir immer in den Vordergrund stellen. Viele andere wollten die Einheit nicht oder nicht so. Und ich finde, auch das ist natürlich für uns wichtig. Das ist ja identitätsstiftend, auch für unsere Partei. Aber ich finde es extrem wichtig, dass wir ein positives Zukunftsbild auch zeichnen können. Und das ist das, was uns die nächsten Jahre eigentlich nach vorne bringen sollte und nicht nur vergangenheitsbezogene Debatten, finde ich
jedenfalls. Und kann da vielleicht auch an Mario gerichtet, kann da jetzt eine ostdeutsche Quote helfen in Unternehmen, in Behörden etc.? Oder ist das albern?
Ja, ich bin, was so Quoten angeht, da immer vorsichtig. Ja, ich hab da, bin da weder in die eine noch in die andere Richtung dogmatisch. Ich glaube nur, zur Wahrheit gehört halt dazu, wenn wir uns jetzt mal die Elitenstudien angucken, die es da gibt über den Osten, dann sieht man eben schon, dass auch 33 Jahre danach quasi in den Führungspositionen ja, Leute eher aus dem Westen sind. Ja. Ja, und wenn man sich dann noch, wenn man sich anguckt, dann ist zwar mittlerweile fast jeder aus dem Osten einmal im Westen gewesen sind, ich glaube bis auf 1 oder 2%, und dann jeder Sechste aus dem Westen, nicht im Osten, dann sieht man ja auch, dass es, glaube ich, erstmal nur um diese Form von ja, Miteinander geht. Ich bin jetzt nicht ganz bei Oschmann, was jetzt so dieses ganze Thema kulturelle Aneignung und so etwas geht, aber was ich schon glaube, ist, dass es eine rein isolierte Osterzählung nicht braucht, weil ich die auch für in der Sache verfehlt halte. Wir dürfen als Partei der Deutschen Einheit nicht gegenüber der AfD diese ganzen Themen von ja, friedlicher Revolution, von Patriotismus, von solchen Dingen, das dürfen wir nicht preisgeben. Und zwar weniger aus strategischen Gründen als vielmehr aus Überzeugungsgründen. Ich meine, die Ostdeutschen haben für ihre Freiheit und für diese Demokratie gekämpft. Und deswegen wollen die sich auch nicht erklären lassen, wie die zu funktionieren hat. Und umso wichtiger ist es, dass die CDU eben auch immer diesen historischen, sag ich mal, Bezug herstellt. aber daraus eher ableitet, was sie zukünftig gedenkt dafür zu tun, dass es eben auch gleichberechtigte Lebensbedingungen in Ost und West gibt. Und ich glaube, darauf muss man zusteuern. Und wie sieht denn diese Renovierung des Hauses Deutschland aus unter der CDU? Das ist doch, glaube ich, unser Gegenentwurf. Also ich glaube, die Ampel, noch keine Regierung hat sich auf so eine schnelle Art und Weise auf offener Bühne abgeschminkt. Ja, also das ist schon etwas, was quasi jeder hier sieht und im Osten natürlich nochmal, wie gesagt, mehr ins Portemonnaie der Leute reinhaut. Und jetzt hat man eigentlich zwei Aufgaben zu erledigen, finde ich, als CDU. Das eine ist, was ist eigentlich unser Zukunftsbild? Was ist diese Vision von diesem Land? Was älter wird, was in den ländlichen Räumen echt Nachholbedarf hat? Und auf der anderen Seite, was sind die kurzfristigen Dinge, wo die Leute wieder merken, Mensch, die adressieren die Themen, die tatsächlich ihnen jetzt gerade auf den Nägeln brennen. Und ich finde, das sind so die beiden Hauptaufgaben. Und ich spüre das, dass viele Menschen sehr dankbar sind, wenn sie sich mit ihren Themen an uns wenden können. Das bedeutet auch, dass wir nicht so eine bräsige Kanzlerpartei sein dürfen, sondern das nahe dran sein, auch wirklich vom Studierzimmer bis zum Stammtisch eben diese Interpretationshoheit und diese, sagen wir, intellektuelle Elastizität und Sympathie auch einsammeln durch lebendige Debatten. Ich glaube, das kann schon hilfreich sein. Und der Osten wird da was beitragen können, weil die Leute natürlich irre viele Veränderungen durchlaufen haben. Und da sind ja auch spannende Geschichten dabei, wo Leute echt viel erreicht haben. Und da ist das Glas deutlich, deutlich voller, als die meisten immer so tun. Und wenn wir uns mal angucken, das ist jetzt nur symbolisch, aber Tesla, Intel, TSMC und andere, die siedeln sich natürlich auch an, weil wir eine vernünftige Infrastruktur haben, weil hier auch noch Möglichkeiten sind, was zu entwickeln. Und mit dem Spirit kann man, glaube ich, auch Leute gewinnen für sich. Also das sehe ich nicht so skeptisch wie die meisten.
Ich würde an der Stelle noch einmal nachfragen, weil aus unserer Perspektive, auch insbesondere immer auf Twitter, sobald es irgendwie um den Osten geht, erlebe ich es zumindest so, dass insbesondere die Bundespolitik sehr westdeutsch geprägt immer auf alles, was im Osten passiert, reagiert. Und dass man die eigentlichen Debatten vor Ort überhaupt nicht transportiert bekommt. Also egal, was jetzt beispielsweise, wenn in Thüringen irgendwas ist oder wenn irgendwo eine Abstimmung mit der AfD passiert sei, was auch immer, die lautstarken Rufe kommen immer aus der Bundespolitik. Katja Mast ist da ja immer wirklich herausragend für die SPD-Fraktion. Und für mich stellt sich immer die Frage, weil ich bin selber ja nun mal Nordrhein-Westfale und meine rein originären Berührungspunkte mit den neuen Bundesländern, die sind in meinem Leben relativ selten gewesen, bis ich halt irgendwie intensiver mit der Politik auch zu tun hatte. Aber das, was mir immer auffällt, ist, so wie wir die mediale Wahrnehmung auf den Osten haben, hat das immer so was Paternalistisches oder nahezu schon Bemutterndes, irgendwie, ja, die sind noch nicht so weit oder so. Ist das nur ein Eindruck, den man medial hat, wenn man das eben aus einer Westperspektive wirklich sieht? Und es gibt ja auch aktuell diesen Bestseller, ob der Osten eine westdeutsche Erfindung ist, etc. Oder ist das wirklich so einfach eine falsche Wahrnehmung von dem, was da politisch vor Ort passiert?
Nee, also ich glaube, das stimmt schon und trifft da auch, aber es gibt viel weniger Leute, die das irgendwie noch ernst nehmen. Im Gegenteil, das schweißt die ja noch mehr zusammen. Ja, also in der Tat, so nach dem Motto, die müssen erst mal so eine Re-Education da dran packen, wie Demokratie zu funktionieren hat und wer mit wem und so. Aber da hat ja keiner Bock drauf. Und die Leute, die sind alle 89 auf der Straße gewesen, haben dafür gestritten und die sind jetzt natürlich auch mutig genug zu sagen, Mensch, ich habe das damals gemacht. Was ist denn da jetzt bei rausgekommen? Sind da natürlich auch ein bisschen an bestimmten Stellen gefrustet. Aber da lässt sich jetzt keiner was vormachen. Und ich finde auch genau, das muss Union ausmachen, dass wir als Partei der Deutschen Einheit den Leuten vertrauen, die das auch erstritten haben. Und wenn das jetzt auch zu Ausschlägen führt, auch was Parteien angeht, dann sollten wir uns eher mit dem Phänomen auseinandersetzen, warum das so ist. Ja, ich glaube, das ist der Oberpunkt. Und für mich ist, um das nur mit der AfD nochmal zu sagen, ist das keine rein ostdeutsche Thematik. Da wird es gerne hingepackt, weil das natürlich diese weil es leicht macht, den Erklärungsansatz zu suchen. Aber wenn ich jetzt mal nach Bayern schaue, die Freien Wähler, da wird sicherlich auch ein Teil sein, der vielleicht im Osten eher woanders wählen würde. Und dann hat man dort auch eine AfD, oder jetzt in Baden-Württemberg ist die AfD über 20%, also dass die bundesweit mittlerweile auf Platz 2 ist, das sagt doch einiges aus, und das ist ein Grundproblem, was die politische Linke in Deutschland nicht begreift. Sie tut so, als ob das ein Thema wäre, was ein CDU-Thema ist. Die CDU ist die dominierende Kraft im politischen Spektrum. So, und das Problem ist doch, uns fehlt die zweite starke Volkspartei. Ich meine, wir haben keine Truppe, die über 20% kommt momentan aus dieser Koalition, gab es vorher noch nie, und ist natürlich ein massives Problem. Das heißt, wir laufen in ein strategisches Dilemma hinein, dass diese drei Ampelparteien letztlich ja nur noch sich über Wasser halten können, indem sie versuchen, die CDU inhaltlich irgendwie zu domestizieren. Also dass sie halt sagen, oh, das kann man jetzt nicht ansprechen, weil es ist jetzt nicht opportun, das würde ja den Falschen helfen und so weiter. Und genau mit dieser Nummer beschleunigt sie aber die Abwärtsspirale, weil sie letztlich Leuten keine politische Heimat bietet, außer zum Beispiel der AfD. Und dass Migration ein Megathema ist, muss man ansprechen. Dass das Energiepolitik ein Megathema ist, muss man ansprechen. Dass der ländliche Raum abgehangen wird, muss man ansprechen. Und ich finde, dass die Union da echt gute Antworten hat. Und insofern sollten wir uns das nicht verbieten lassen. Weil wenn wir das machen, dann gehen die Leute weg, weil sie nicht das Gefühl haben, dass wir noch ihr Platz, ihr Hafen sind. Ja.
Genau, also das bleibt auch bei mir immer die Frage, und ich glaube, Baha, du bist das auch regelmäßig, der ist auf Twitter thematisiert, dass wir auch mal deutlich machen müssen, dass eben die Zuwächse zur AfD ja eben nicht originär nur von der CDU kommen. Die Wählerwanderung, die dargestellt wird, zeigen ja eindeutig, dass insbesondere die Ampelparteien verlieren. Die Frage, die mir dann noch zusätzlich quasi unter den Nägeln brennt, ist mit Blick auf den Osten, und vielleicht kann Sebastian dazu noch mal was sagen: Warum wird die AfD gewählt? Ist es reiner Protest? Ist es wirklich die Unzufriedenheit? Oder bleibt es wirklich dabei, dass die Ampel oder damit auch uns dann noch mit involviert, dass uns einfach die Lösungskompetenz nicht mehr zugesprochen wird?
Bevor Mario oder Sebastian dazu antworten, würde ich es gerne noch mal kurz verstärken. Ja, diese Diskussion bewegt mich tatsächlich immer hier auf Twitter. Und zwar nervt mich das so hart, wenn es Zahlen und Fakten, Wählerwanderungen gibt, die deutlich machen, dass eben nicht nur die Union an die AfD verliert, sondern selbstverständlich und vor allem auch die SPD in deutlichen Zahlen, weil die SPD ist halt nicht nur so klein wie die FDP, was ihre Wählerschaft angeht. Und dann kommt ja immer gerne diese Frage, ja, aber warum profitiert die CDU dann nicht davon? Und ich finde, diese Frage ist ja auch, also ist ja eine intellektuelle Beleidigung, aber relativ einfach ist doch auch die Antwort darauf, wenn die Wähler, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg überzeugte SPD-Wähler waren und die SPD ja auch seit einigen Jahren, aber vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren, deutlich macht, was sie von der Union hält und wie viel Abneigung sie empfindet, muss man sich auch mal die Frage stellen, wenn ein SPD-Wähler mit der SPD unzufrieden ist, warum sollte er dann zur Union rübergehen? Wenn der protestieren will und wenn der einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden ist, natürlich wechselt der dann direkt rüber zu den Leuten, die das verkörpern. Also dieses möchte gern, ihr müsst die dann auffangen, wenn wir die verlieren, um die Demokratie zu schützen. Das ist eigentlich das, was mich immer in Rage bringt, wenn ich die Debatten führe. Aber ich bin da tatsächlich auch gespannt auf eure Sichtweisen, weil ihr da vielleicht mit etwas mehr Pragmatismus drauf guckt.
Ja, also ich kann das nochmal ein Stück weit unterstreichen. Also ich will aber, den Hinweis sollten wir uns schon geben. Wir haben aus einer Bundestagswahl mit über 41% in 2013 sind wir in der Bundestagswahl, glaube ich, mit 33,5% in 2017 gegangen, in der Bundestagswahl mit nochmal fast 10% weniger dann in 2021. So, also wir haben schon im erheblichen Umfang Prozente verloren. Das gilt ja auch für viele Landtagswahlen zwischenzeitlich. Auch das gehört natürlich zur Wahrheit hinzu. Aber der Punkt, den du gesetzt hast, der ist natürlich vollkommen richtig. Das merkt man bei allen Umfragen. Deswegen sage ich das immer so, dass es Unsere Wahlergebnisse waren immer zwischen 18, 22, 23%. In dem Korridor bewegen wir uns auch bei den Umfragen gerade. Hinzugekommen sind aber in den letzten Jahren die AfD mit über 30% und die Freien Wähler mit 6 oder 7%. Und dann kann sich jeder ausrechnen, wo zumindest in den Umfragen die Wähler herkommen. Und das ist sicherlich nicht ausschließlich die Union, zumindest nicht in Brandenburg, die CDU in Brandenburg. Also das ist ein relativ einfacher Dreisatz sozusagen. Und insofern ist das eine Aufgabe. Ich habe das immer wieder gesagt, das ist eine Aufgabe der demokratischen Parteien, die sich alle der Aufgabe stellen müssen und eben nicht nur die Union, auf die es sehr gerne schnell runtergebrochen wird. Ihr müsst jetzt aber die AfD, und dann kommt der alte Franz Josef Strauß-Satz, ja, also rechts von uns ist nur noch die Wand und so. Das ist dann immer das Argument dazu zu sagen, das wäre nur die CDU dafür zuständig oder nur die CSU in Bayern. Also das ist, glaube ich, zu einfach, und das wissen die auch, aber, und der Hinweis ist, glaube ich, richtig, der einzige Kitt, der diese Bundesregierung zusammenhält, ist ja irgendwie der stetige Kampf gegen die CDU-CSU, weil ansonsten verbindet die ja nicht viel. Und das ist die gemeinsame Erzählung, die man hat, ist, dass die CDU schuld ist daran, dass die AfD so stark ist. So ein bisschen, ist ein bisschen verkürzt, aber ist da ist sicherlich was dran, nicht? Und aber um den Ausgang nur mal ganz kurz, wenn man die Gespräche führt, natürlich ist da ein Stück weit Protest dabei, das ist ohne Frage so. Aber man kann ja die letzten, 2017 hatten wir ja auch schon Bundestagswahlen mit erheblichen Stimmengewinnen bei der AfD, und wir hatten auch Kommunalwahlen in 2019 mit erheblichen Stimmen bei der AfD. Und das Ganze hat sich jetzt nochmal verstärkt in den letzten Monaten und Jahren. Und die kommen natürlich nicht nur von der CDU, die kommen nicht nur wegen Protest. Es gibt aber auch natürlich verfestigte Wähler. Wir haben in Brandenburg über Jahre die DVU im Parlament gehabt mit fast 10%. Wir haben in Mecklenburg die NPD gehabt. Wir haben in Sachsen die NPD gehabt. Das ist ja alles in erheblichen Umfängen. Auch das gehört ja dazu. Also es ist tatsächlich ein Mix. Und die Gründe, die jetzt genannt werden, wenn man auf der Straße ist, sind die, über die wir heute Abend gesprochen haben. Vom Beginn von den kleinen Sachen vor Ort. Und wir hatten vor einer Woche Bürgermeisterwahl bei uns im Geburtsort unseres Landesvorsitzenden, die wir glücklicherweise gewonnen haben, gleich im ersten Wahlgang wieder 50%. Aber wenn wir gesehen haben, was die Leute uns erzählt haben, warum sie selbst bei Kommunalwahlen, wo es um Bürgermeisterwahlen, wo es um einfachste kommunalpolitische Entscheidungen geht, nicht? Also ich sage da immer salopp, welche Lampe wird angeschaltet und wann kommt die Müllabfuhr oder was auch immer. Also selbst da, wir müssen denen das oben mal zeigen. Das reicht, um 33% zu holen, neben den Dingen, über die ich eben schon gesprochen habe. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, auf die wir sehr genau gucken müssen. Und zum Abschluss, so ehrlich müssen wir sein, ich glaube, dass wir tatsächlich nicht in allen Feldern uns die Lösungskompetenz zugetraut wird für die Probleme des Landes, kann man ja auch ablesen bei den Umfragen, wo die Kompetenzen angebildet werden, wer kann die Probleme Deutschlands lösen. Da schneiden wir jetzt auch nicht überragend ab, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auch das gehört, glaube ich, zur Wahrheit hinzu. Also ich glaube, das ist ein Mix. Und wenn man die Gespräche führt, also ich war das ganze Wochenende auf dem Fußballplatz mit den Kindern und sonstigen Dingen, und da hört man ja immer viel und da wird man dann immer angesprochen. Da gibt's viele Gründe und Ursachen, und das ist dann so ein Mix, der Cocktail, der dann tatsächlich zurzeit zu diesen sehr, sehr hohen Zustimmungswerten für die AfD führt. Also da gibt's nicht den einen Grund aus meiner Sicht.
Ja, dann steige ich mal
ein. Bitte, Manuel, mach du.
Ja, die erste Frage, kann man mich hören? Kann man mich gut verstehen? Letzte Woche gab es ja einige Tonprobleme. Ich sehe keine negativen Reaktionen. Gut. Zunächst einmal, lieber Mario, lieber Sebastian, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns heute genommen habt, und auch vielen Dank für alle, die uns zuhören. Und ich möchte euch schon mal jetzt danken für eure Diskussion. Ich habe euch gerade ja schon fast eine Stunde sehr, sehr interessiert zugehört. Und noch eine persönliche Anmerkung. Ich bin ja im Berliner Landesverband. Ich bin auch in Berlin geboren und aufgewachsen. Und ich habe die Wende in dem Sinne auch schon gar nicht mehr bewusst wahrgenommen. Bin in den 90ern groß geworden. Und deswegen für mich aus dieser Berlin-Erfahrung denke ich auch gar nicht so in diesen West-Ost-Schemata. Für mich ist das halt ein Nachbarbezirk. Ja, also West-Berlin, Ost-Berlin, das ist eigentlich etwas, was mir so als Unterscheidung schon fremd ist. Und trotzdem aus dieser Perspektive heraus bin ich natürlich auch sehr interessiert, was im Berliner Umland, in Brandenburg passiert, aber auch anderswo. Und dementsprechend würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen challengen, was ihr gerade gesagt habt, in Bezug auf Blick zurück. Antwort speziell für den Osten, beziehungsweise wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich die Partei der Einheit sind, dass wir immer an die Einheit geglaubt haben, noch viel länger als andere schon sich abgefunden haben mit diesem Verbrechen. Und da habe ich mir mal überlegt, ich schaue mir mal die Wahlergebnisse an, der PDS damals und jetzt dann der Linke. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg 1990 kamen sie auf 13,4%, in Thüringen bei 9,7%, in Sachsen bei Nirbaha auf 10,2%. 2009 waren es in Brandenburg 27,2%, in Thüringen 27,4%, 2019 sogar 31% und in Sachsen 20,6%. Das heißt also, diese Partei ist hat sich mehr als verdoppelt in den Jahren, nicht die Nachfolgepartei, sondern die umbenannte SED. Und wie hat sie das geschafft? Sie hat das geschafft, indem sie populistisch Ressentiments geschürt hat, der Besserwessi. Sie hat das getan, indem sie gesagt hat, wir werden benachteiligt. Die Renten sind zu niedrig, wir bekommen niedrige Löhne, unsere Leute, auf die wird herabgeblickt und so weiter. Und das hat, glaube ich, psychologisch so eine gewisse Stimmung zementiert, die eben diesen West-Ost-Gegensatz befeuert hat. So, und jetzt haben wir die Situation, dass genau diese linke Partei, diese Linke, jetzt massiv an die AfD verliert. Sie wird jetzt aus meiner These zum Opfer ihres eigenen Werkes, indem sie nämlich der AfD in den ostdeutschen Bundesländern das Feld bestellt hat. Wir hatten ja jetzt kürzlich die Formel, die AfD ist ja eine westdeutsche Idee. Ja, aber sie hat zuerst im Osten gefruchtet. Mario, du hast ja hingewiesen, jetzt haben wir sogar in Baden-Württemberg 19% für die AfD in den Umfragen. Da sehen wir jetzt tatsächlich so eine Konvergenz, dass sich das über das gesamte über Gesamtdeutschland legt. Und jetzt die These, wenn wir den Blick zurückschauen, und da greife ich, Daniel, wenn ihr euch noch erinnert, deine Frage auch auf, haben wir vielleicht Fehler gemacht? Und ich würde sagen, dass wir da in der Vergangenheit tatsächlich einen Fehler gemacht haben. Wir haben aus unserer Überzeugung als die Einheitspartei so nicht dieses Verständnis entwickelt, Anwalt in Anführungsstrichen der Ostdeutschen zu sein. Und wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, die AfD profitiert ja auch genau von diesem Blick. Sie zum Beispiel adaptiert ja auch solche identitätsstiftenden Elemente aus der persönlichen Wendeerfahrung der Ostdeutschen. Ja, denken wir zum Beispiel an die Montagsdemonstrationen. Ja, und die Montagsdemonstration, das hast du, Mario, aus meiner Sicht auch vollkommen richtig gesagt, die dürfen wir uns auch von diesen Leuten nicht wegnehmen. Ja, wenn wir an den 9. Oktober 1989 denken, das war die erste große Demonstration und die Ostdeutschen, die DDR-Bürger damaligen, die haben ja einen unglaublichen Mut bewiesen, dass sie da auf die Straße gegangen sind, weil sie kurz davor war das war der Konflikt auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Jeder kennt diese ikonografischen Bilder, wo so ein Mann vor einer Panzerkolonne steht. Und sie haben die gewaltsame Reaktion ja gesehen. Und sie wussten auch, dass in den Nebenstraßen schon die Fopos und Einsatzkräfte bereit standen, sie quasi niederzuknüppeln. Sie haben es aber durchgezogen und haben die friedliche Revolution aus eigenem Antrieb geschafft. Und ich finde, das wäre zum Beispiel etwas, was man viel mehr adressieren sollte. Und um das zu weiten, auch vielleicht, dass wir als CDU doch auch da noch mehr eine Erzählung entwickeln, um psychologisch diese Erfahrung zu adressieren. Was bei den Leuten eben vorgeht, dass wir doch ein bisschen wegkommen von diesem Gedanken, dass wir quasi als Partei der Einheit das nicht können. Und ich komme zum Schluss. Woher kamen denn die Stimmen für die Linke? Wovon hat sie denn profitiert? Die kamen teilweise auch von uns, weil man muss sagen, es gibt ja auch gewisse Milieus bei der Linke, die kleinbürgerlicher sind, die mehr Ordnung und Sicherheit wollen, die wollen auch Aufstiegschancen für die Kinder, ein Bildungsversprechen und so weiter. Die sind ja auch eher konservativerer orientiert, aber viele sind natürlich auch von der SPD gekommen. Weil die SPD den strategischen Fehler ja gemacht hat, sich zu öffnen zur Linke, was wir ihr auch immer noch vorwerfen. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Manuela Schwesig, die ohne Not eine Koalition mit der Linke eingegangen ist. Wo gehen die Leute der Linke jetzt hin? Die gehen zur AfD. Und ich finde, dieses Karussell, was sich daraus ergibt, das sollte uns zu denken geben, dass wir eben auch die Leute der AfD wieder zurückholen können, eben mit den passenden Antworten. Danke.
Ja, das unterschreibe ich. Die Analyse finde ich spannend. Glaube auch, dass das sehr trifft. Das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen mit, wir dürfen uns so diese identitätsstiftenden Momente nicht nehmen lassen, weil das Spannende ja eigentlich ist, der Kohl hat mal davon gesprochen, die geistig-moralische Wende, so, da haben ihn alle dafür ausgelacht. Da ging es aber natürlich trotzdem um den inneren Anspruch, ich sag mal so eine Form von metaphysischer politische Diskussion zu betreiben. Also sprich, dass ich versuche, deutlich zu machen, ja, dass es halt um größere Dinge geht, um größere Fragestellungen, ja. Also dass man dieses sinnlich Erfahrbare, ja, also das darum ging es ja auch bei der Wende. Jeder weiß, wo er war, als die Mauer gefallen ist. Ja, das war ja ein Moment, den so ein Volk gemeinsam erfahren hat. So, und ich glaube, wenn man nach einem Fehler sucht, dann kann man zumindest sagen, in diesen ganzen Aufgaben, die es zu tun galt, Leute wollten eine neue Firma gründen, man musste irgendwie in den gesetzlichen Rahmen setzen und so weiter. Die Geschäftigkeit hat genau diese emotionale Kraft irgendwie nicht mitgenommen. So. Und jetzt sind natürlich gerade diejenigen, die genau diese Wendeerfahrung gemacht haben, die da sich neu auf den Weg gemacht haben, die irre viel aufgebaut haben, haben sie den Eindruck, Mensch, was ist denn da jetzt in diesen 33 Jahren an bestimmten Stellen schiefgegangen, dass erstens die Aufbauleistung nicht ausreichend gewürdigt wird, das ist ja quasi in jeder Studie drin, und das Zweite ist sicherlich, dass sie das Gefühl haben, dass es in die falsche Richtung zeigt. Und dann darf man nicht vergessen, Leute im Osten haben halt schon mal ein System scheitern sehen. Deswegen sind die da viel sensibler, wenn es um diese Frage geht. Das ist Punkt 1, Punkt 2. Ich würde dir beipflichten, dass die AfD in vielen Bereichen im Osten die Linke als ostdeutsche Protestpartei ersetzt hat. Ausnahme Thüringen, weil wir dort halt, wie gesagt, einen linken Amtsinhaber haben, aber ansonsten ist die Linke ja mehr oder weniger bei 10% oder drunter. Da wird die Wagenknecht-Diskussion sicherlich nochmal eine sehr heftige Rolle spielen, weil die natürlich eigentlich sehr deutlich macht, dass es schon sehr nahe Scharnierstellen gibt, auch zwischen Linke und AfD. Wenn man sich jetzt mal diese ganzen Vordenker anguckt, der AfD, was sich hier diesen Benedikt Kaiser und andere, wenn man sich das, wenn man deren Sozial- und Wirtschaftspolitik sich anschaut, dann ist vollkommen klar, dass es da Bezüge gibt zwischen links und rechts außen. So, und dementsprechend wird eine Wagenknecht aus beiden Milieus und Pools auch ziehen können, wenn sie sich gründet. Und das stützt, glaube ich, Manuel, deine These nochmal umso mehr. Tatsächlich ist aber für die CDU wichtig, dass sie sich dann nicht kirre machen lässt, sondern dass sie im Prinzip diese Grundierung, was ist unser Zielfoto, worauf laufen wir zu, wie beschreiben wir Deutschland, auf welche Kräfte setzen wir, also dass sie wirklich auch den Versuch unternimmt, diese Probleme Deutschlands tatsächlich so anzusprechen, wie sie die Leute auf der Straße empfinden. Und nicht zulässt, dass es quasi Verbotsräume gibt oder Themen, die man nicht ansprechen darf. Ich glaube, darum wird sich sehr stark drehen, weil ein größerer Teil, wenn ich jetzt unterwegs bin, begegnen mir immer so drei Fragen. Das eine ist, konzentriert sich eigentlich die Politik noch aufs Wesentliche? Kann man noch sagen, was man denkt? Und wer soll das eigentlich bezahlen? So, da ist dann einmal wahlweise das Bürgergeld mit drin, da ist dann wahlweise dieses ganze Thema Sprachpolizei mit drin. Und dann ist logischerweise die großen Grundsatzthemen Energie, Wirtschaft, Migration. Und ich glaube, wenn die Union in diesem Dreieck da irgendwie wieder das Selbstbewusstsein hat, da auch öffentliche Debatten zu führen, durchzustehen und auch da Antworten anbietet, ja, dann mache ich mir gar keine Sorgen, weil dann nimmt sie im Prinzip den Protestbewegungen die Luft. Ja, so, und das gilt für Wagenknecht, für AfD oder eben auch für Linke. Aber sie muss es halt auch tun. Ja, also es ist jetzt nicht, man darf da nicht warten, man darf nicht zögern, weil dafür ist so gerät gerade auch was ziemlich in Unordnung in unserem politischen System. Und wenn dann die AfD noch 1-2 Prozentpunkte auf Bundesebene dazu gewinnt, dann werden wir eine ziemlich heftige Diskussion erleben, weil das wird dann ziemliches Strampeln der Ampelparteien werden.
Genau, also sehe ich auch so. Wir müssen als Union da selbstbewusster werden und auch unsere Themen nach vorne bringen, unsere Lösungsansätze im Bund, so wie in den Bundesländern. Aber eben, was bei uns ja allen schon auch so ein bisschen anklang, es geht eben auch nicht ohne die Ampel. Denn man kann diesen Protest. Es gibt auch viele, die ja diese Protestwählerthese ja auch ablehnen, die sagen, da fundiert sich jetzt eine Systemkritik, eine Ablehnung des gesamten Parlamentarismus. Dem folge ich nicht in allen Teilen. Das ist sicher, glaube ich, eine Mixtur aus beidem. Aber wir müssen auch auf die Ampel schauen und wir müssen da zu Lösungen kommen. Denn aus meiner Sicht nimmt man dem Auftrieb der AfD und dieser Stimmung, es ist ja auch nur stimmungsgetrieben, am besten den Boden unter den Füßen weg, indem wir einfach wieder die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben, dass eben der Kuchen wieder größer wird, den man verteilen kann, dass man finanzielle Mittel hat, die man in die Kommunen gibt, um in die Infrastruktur zu investieren, die ja vielerorts, gerade im dünn besiedelten ländlichen ruralen Raum sehr, sehr schwierig ist. Und das auch in Ostdeutschland, ja. Also die geringst besiedelsten Gebiete, die sind ja, glaube ich, in Ostdeutschland überwiegend und in Rheinland-Pfalz, glaube ich. Aber da müssen wir natürlich auch die Ampel vor uns hertreiben, um euch da auch natürlich in euren Landtags- und Kommunalwahlkämpfen im kommenden Jahr aus dem Bund heraus zu unterstützen, damit ihr da Rückenwind bekommt.
Ja, herzliche Einladung hier für die Gruppe. Wir werden ein groß angelegtes Tür-zu-Tür-Programm haben, weil wir eben die Leute direkt überzeugen wollen. Und da kann das schon beginnen. Da kann man seine Sachen auch adressieren. Ich will das aber, das habe ich jetzt ein bisschen spaßig eingeworfen, aber ich will auf einen Fakt hinweisen, der mich tatsächlich sehr beschäftigt. Das ist, glaube ich, nach Corona noch mal ein Ticken schlimmer geworden. Ein Großteil der Leute konsumiert einfach auch gar nicht mehr die Medien in einer gewissen, ich sag mal, gewisse Qualitätsmedien, um sich da zu informieren oder zu reflektieren. Also sonst hat sich halt sehr vieles auch in, sag ich mal, digitale Echokammern verlagert. Und das macht es schon wahnsinnig schwierig. Jetzt weiß ich natürlich auch, wie manche Medien reden oder schreiben. Aber ich finde es trotzdem immer wichtig, dass man auch so eine Reflexionsebene hat und die Leute informieren sich auf eine sehr selektive Art und Weise nur noch über Politik. Und meine Quintessenz daraus ist, dass wir als Union auch operativ digital sprechfähig sein müssen, da auch mehr machen. Deswegen finde ich das, was ihr hier betreibt, als euren Bubble Talk auch so wichtig. Und gleichzeitig wir auch sehr nah dran sein müssen, also im direkten Dialog mit den Leuten. Und meine Erfahrung ist, klar, manche sind am Anfang mürrisch oder mufflig, aber ich erlebe, dass man sehr viele Stammtische in meinem Wahlkreis, das ist so Ask Me Anything Format, Und die Leute sind mega dankbar, ja, weil die natürlich auch auf Sinnsuche sind oder Haltepunkte brauchen. Und ich finde, das muss unsere Chance sein, ja. Und deswegen herzliche Einladung nach Thüringen, gibt auch immer eine Bratwurst.
Dieses Bratwurst-Thema und Thüringen, das ist wirklich auch etwas, was uns auf Twitter immer sehr verfolgt, um ehrlich zu sein. Aber gut. Ich habe noch vielleicht die Frage, das nochmal auch vielleicht an beide, die Frage danach, wie wir eigentlich als CDU dann aber auch das Erbe der Linke jetzt unabhängig davon, was noch eine Wagenknecht machen kann oder was demnächst an Veränderungen anstehen würde, aber dass wir gleichzeitig und nur noch mal um diese Brandmauer einmal dazu erwähnen und die Frage ist auch vorhin mal gestellt worden, ist es nicht eigentlich an uns auch dann in dem Moment, wo wir immer die Vorwürfe bekommen in Bezug auf die AfD, immer auch mal wieder darauf hinzuweisen, dass es aber auch eben Rot und Grün sind, die ohne Probleme regelmäßig mit der Linken regieren und ist das nicht eigentlich auch eine Erinnerungsaufgabe für uns, was diese Partei eigentlich mal war? Sebastian.
Ja, sicher. Deswegen haben wir ja aus unterschiedlichen Gründen auch für uns entschieden, dass wir weder mit AfD noch Linken zusammenarbeiten. Das ist ja, glaube ich, also man muss es immer wiederholen, weil ja immer wieder gefragt wird. Aber das ist ja, das geben wir ja wieder. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ist für die Leute auch wichtig. Aber trotzdem, der Punkt war mir vor allen Dingen nochmal, weil Mario hat es natürlich gesagt, klar, die sind dankbar und wir sprechen und Stammtischformate hier und da. Aber die Erwartungshaltung, die ich erlebe, ist, dass die Probleme jetzt dann bitte auch endlich mal gelöst werden. So. Und das ist halt der Punkt, wo wir uns darüber im Klaren sein müssen, wir brauchen dann, wenn wir regieren, vorher geht's natürlich nicht, brauchen wir tatsächlich für die drängenden Fragen auch Lösungen. Und das ist tatsächlich die Krux, da reden wir mal über Bildungspolitik, wenn jeder irgendwie von 80, von 100 eingestellten Lehrern im ländlichen Raum irgendwie zwischen 70 und 80 Seiteneinsteiger sind, wenn man überhaupt noch welche bekommt, dann sind das Dinge, die wir auch nicht so einfach lösen können. Und das ist tatsächlich etwas, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass ich glaube ja nicht, dass die AfD das lösen kann. Nein, natürlich kann sie das nicht. Aber das ist tatsächlich die Erwartungshaltung, die da ist. Die freuen sich, wenn man mit ihnen spricht. Aber wir müssen tatsächlich die Dinge, die auf dem Tisch liegen, müssen vor uns dann auch Lösungen zugeführt werden. Und das ist die Aufgabe, die dann tatsächlich wahnsinnig schwierig wird. Ich habe da auch nicht die Patentrezepte, aber es ist tatsächlich das, was mich so bewegt, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen bin ich ja auch so ein Laumann-Freund, weil er gesagt hat, es ist ab und zu mal ganz gut, auf die Kommunalpolitik zu hören. Und die Ebenen spiele ich ja nun und habe auch mal woanders meinen Dienst am Vaterland getan. Deswegen weiß ich, wie wahnsinnig schwierig das ist, das umzusetzen. Und das wird halt immer schwieriger, weil die Leute sagen, ich habe jetzt 20 Jahre gewartet, jetzt löst das Problem mal bitte. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die uns alle in den nächsten Jahren extrem fordern wird, weil die AfD ja nicht nachweisen muss, dass sie es kann, sondern nur sagt, sie würde es besser machen. Das ist das, was die Linke auch immer gesagt hat, konkret. Ja. Und jetzt schiebt sich's zur AfD, die muss es nicht nachweisen. Und für uns wird es natürlich in den bestehenden Mehrheitsverhältnissen wahnsinnig schwierig, bestimmte Probleme so aufzulösen. Und das ist die Aufgabe im nächsten Jahr. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir das in den Ländern dann hinbekommen, weil von da muss es nach oben transportiert werden, wenn wir 25 wieder andere Verhältnisse im Bund auch haben müssen, zwingend, glaube ich, denn dass die Ampel da zurzeit vor sich hin stümpert, um es mal so zu sagen, schadet ja der gesamten politischen Kultur und auch dem Land. So einfach muss man es dann auch mal sagen.
Ja, kann ich nur unterschreiben, was Sebastian sagt. Ich will es mal zuspitzen, die Bundestagswahl 2025, die werden wir nur erfolgreich gestalten, wenn wir im Osten halbwegs sag ich mal, auch performen. Ja, so, und das ist vollkommen klar. Letzte Bundestagswahl hat das gezeigt. Man gewinnt die Wahlen nicht im Osten, aber man kann sie schon verlieren dort. So, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das auch als ein ernsthaftes strategisches Thema neben den inhaltlichen Fragen begreifen. Das Zweite, was jetzt dieses Thema Brandmauer oder und Linke angeht, Also ich finde, man kann das und sollte das auch immer wieder thematisieren. Ich habe die Doppelstandards ja jetzt quasi erlebt. Also dass Linksgrün mit der AfD eine gemeinsame Mehrheit sucht oder gefunden hat in Thüringen. Und dass das halt dann irgendwie nicht so wichtig war, aber bei uns im Prinzip zu einem Einsturz angeblich einer Brandmauer zählte. Das finde ich halt sind Doppelstandards, die muss man auch kommunikativ oder muss man auch inhaltlich attackieren. Weil ich finde, dahinter schlummert ja ein ziemlich drastisches Demokratieverständnis. Ich lasse mir doch als Demokrat nicht absprechen, dass ich aus inhaltlichen Gründen heraus versuche, eine inhaltliche Initiative zu machen. Und dann soll ein linker Ministerpräsident darüber entscheiden, ob ich das jetzt einbringen darf, weil im Zweifelsfall die Falschen mit Zustimmung drohen. Also ich finde, wir dürfen uns nicht gegenseitig unsere demokratischen Legitimationen absprechen. Und da, glaube ich, werden wir mehr Debatten führen. Die Brandmauer-Diskussion, das hat der Jan Redmann mal, fand ich, sehr, sehr klug gesagt. Die ist ja im Prinzip dadurch aufgebaut worden, dass man die CDU, so hat er gesagt, hinter diese Brandmauer treiben will mit der AfD, um sie dann da quasi politisch zu beseitigen. Ja, das ist ein, finde ich, ziemlich treffendes Bild in der Frage, worum es eigentlich geht. Für uns als Union sollte es wichtig sein zu sagen, wir machen mit ihnen nichts, wir arbeiten nicht zusammen. Der Höcke ist ein Rechtsextremer. Das ist, finde ich, ist auch etwas, was man sehr sauber auch inhaltlich sagen kann. Wir müssen uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen. Ich habe mir jetzt mal einen Parlamentsantrag der AfD angeguckt im Bundestag. Da wollen die, dass der Mindestlohn angepasst wird an die Inflation und quasi so eine Art atmender Deckel ist. Naja, wenn man da mal bei den ganzen Handwerkern und Mittelständlern unterwegs ist, die es da alle gerade so als Sympathisanten umlaufen, ich glaube, wenn die das wissen würden, das wäre schon schwierig. Oder wenn die in bestimmten Bereichen, die EU muss sterben oder raus ist der NATO. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die hat die CDU aufgebaut. Ja, das sind wir quasi par excellence der Wettbewerb, der sagt, wir wollen das anders haben. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns keine künstlichen Debatten über Brandmauern oder sonst was aufdrücken lassen, sondern sollten einfach sagen, wir haben einen klaren Standpunkt, unser Kompass passt. Der gilt sowohl nach ganz links außen als auch ganz nach rechts außen. Aber wir lassen uns jetzt auch nicht davon leiten, was jetzt die Grünen als Moralwächter dieses Landes irgendwie versuchen, einem weiß zu machen. Und ich finde, wenn man da unterwegs ist, dann glaube ich, kriegt man massive Rückmeldungen. Also ich kann das sagen jetzt für die Abstimmung, die wir in Thüringen hatten. Ich bewerte das nicht über, aber es haben Leute, wildfremde Leute auf der Straße angehalten. Und haben gesagt, Herr Vogt, es ist gut, dass Sie da nichts mit der AfD machen wollen, aber machen Sie weiter, weil wir wollen jetzt endlich mal, dass hier was passiert in diesem Land. Und ich glaube, das ist die echte Stimmung, egal ob jetzt in Ost oder West, dass die Menschen den Eindruck haben, dass auf der einen Seite ideologisch ganz einfach weitergemacht wird, obwohl es dem Land momentan massiv schwierig und schwer gefällt. Und auf der anderen Seite Dinge einfach nur totgeredet werden, aber tatsächlich nichts passiert. Ich finde zum Beispiel auch richtig, was jetzt Friedrich Merz oder die Bundes-CDU macht im Hinblick auf das Thema dieses Deutschlandpaktes. Ich meine, wir sind jetzt bei Tag 25, ja, und es ist immer noch nichts passiert. Und dafür sind die Zeiten einfach viel zu rau. Deswegen, wenn die Union den Anspruch haben sollte, Taten statt Worte, dann glaube ich, können wir auch Leute echt überzeugen, weil die sehen den Handlungsdruck. Und die spüren momentan nicht, dass es jemanden gibt, der das mit der Vehemenz vorträgt. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, gibt es da ein echt, echt großes Potenzial von Leuten, die sagen, Mensch, das ist meine Truppe.
Ich würde jetzt vorschlagen, wenn ihr doch noch 10 Minuten mehr Zeit habt, weil mir ist jetzt auch sehr bewusst aufgefallen, in der gesamten Darstellung um alle Themen und die Frage, was ist relevant für die Menschen im Osten, wir haben jetzt bislang nicht einmal über die Migration in dem Sinne gesprochen. Und das ist eigentlich unser zweites Thema gewesen in Bezug auf die jetzt dann vielleicht doch bald verabschiedete Krisenverordnung in der EU. Aber der vielleicht auch da wieder rein westdeutsche Blick auf alles, was die AfD und den Osten betrifft, ist, wir müssen die Migration steuern und begrenzen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Aber in viel zu vielen Analysen, die man liest und die medial immer wieder verbreitet werden, ist es dann auch so, dass dass das einzige Thema ist, was herausgestellt wird. Und in gewisser Weise war das jetzt für mich die Frage, haben wir jetzt nichts dazu bislang von euch oder insgesamt gehört, weil es nur der weiße Elefant im Raum ist, über den jetzt keiner reden wollte? Oder weil im Kern die Frage am Ende gar nicht so relevant ist vor Ort? Sebastian, Mario.
Brandenburg first.
Ja, dann natürlich ist das Thema relevant. Also wir erleben das tagtäglich und wir haben ja nun durch die Grenze zu Polen jetzt auch eine direkte Betroffenheit und Michael Stübgen ist da ja sehr sehr hinterher, um zu mir das Thema stationäre Grenzkontrollen gemeinsam mit Jan Redmann auch immer wieder ins Gedächtnis bei Frau Faeser zu rufen, die sich zwischendurch mal dran erinnern konnte. Und als sie dann was machen wollte, hat sie wieder vergessen, was sie genau machen wollte. Und jetzt ist es wieder was anderes geworden. Wir haben tatsächlich seit 2015, 16 natürlich diese Kapazitäten nicht mehr vor Ort. Ich bin ja nun auch Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Wir haben es bisher hinbekommen, das anders zu machen. Unser Nachbarlandkreis Oberhavel versucht sich jetzt bei der Frage, riesengroße Traglufthallen zu mieten für mehrere hundert Menschen. Also diese reinen logistischen Fragen funktionieren nicht mehr. Von Lehrern, Kita-Erziehern, Ärzten und so gar nicht geredet. Finanzen lasse ich mal weg. Das ist ja auch ein Riesenthema gerade. Wer bezahlt eigentlich was? Ich habe heute diesen, ich weiß gar nicht, wo das war, gelesen, dass Olaf Scholz unseren Landkreistagspräsidenten Sager aus Ostholstein ja angegangen ist, der ihn ja sehr scharf attackiert hat bei der Frage Finanzierung, gesagt hat, wie sieht's denn mit deiner Digitalisierung in der Kreisverwaltung aus? Habt ihr denn da was erreicht? Da habe ich gesehen, was für eine Wertigkeit das Thema offenbar hat. Man versucht also weiterhin davon abzulenken und es ist schlicht und ergreifend so, dass nach den letzten 7 Jahren mit leichten Einbrüchen natürlich, vor allen Dingen in den Corona-Jahren, da eine klare Erwartungshaltung ist, dass es in der Größenordnung nicht mehr weitergeht. Das erlebe ich tatsächlich praktisch überall, in allen Gesprächen. Das ist aber tatsächlich im Westen nichts anderes. Also ich sitze ja hier heute mal in Hamburg und wenn ich da die Gespräche führe, dann sind das ähnliche. Also da liegt der Fokus genauso. Das ist, da erlebe ich keinen Unterschied mehr und die wissen das alle auch, dass sie es nicht mehr hinbekommen. Und ich finde nicht, dass das ein großer Elefant im Raum ist, weil es wird ja tagtäglich drüber geredet. Die Frage ist nur, ob man sich traut, tatsächlich zu Lösungen zu kommen oder ob man immer weiter dieses Thema europäische Lösung, ja, da musst du was machen, aber ich habe das 8 Jahre Bundestag erlebt. Ich glaube nicht dran, dass es große europäische Lösungen gibt. Die wird es nicht geben, weil ein Großteil der europäischen Länder das schlicht nicht so machen wollen wie wir. Und deswegen,
was da für mich beispielsweise auch relevant ist, ist an der Stelle die gesamte Kommunikation der Ampel dazu. Also was Frau Faeser jetzt wirklich wie in Europa erreichen wollte und warum ein Machtwort von Scholz notwendig war etc. Am Ende, wenn ich es jetzt zumindest richtig verstanden habe, ist die gesamte GEAS-Entscheidung und jetzt dann mit dieser zusätzlichen Krisenverordnung sowieso etwas, was frühestens Wirkung in 2025 entfalten würde. Also das hat ja mit akuter Krisenbewältigung auch gar nichts zu tun. Also was erzählt die Ampel da den Leuten?
Nur um ganz kurz, das meine ich. Es gibt, wenn es sie gibt, wirkt sie nicht jetzt, sondern viel später. Und ich glaube persönlich aber auch nicht dran, dass sie überhaupt noch große Wirkung zeigen wird, diese ganzen Geschichten. Das ist ein bisschen Salbe. Und insofern muss man tatsächlich zu anderen Lösungen kommen. Und die Ampel, glaube ich, ist sich selber nicht so ganz sicher, was sie eigentlich will. Übrigens, wenn man mit den SPD-Leuten vor Ort steht, die ja durchaus bei uns noch von Relevanz vorhanden sind in Brandenburg, die sehen das genauso. Und die SPD in Brandenburg übrigens auch. Aber wenn es dann zum Kanzler geht, der ja Brandenburger Bundestagsabgeordneter ist, dann scheint das zu verhallen. Also so richtig auf Widerhall findet es nicht. Aber das Thema tatsächlich ist bei der SPD genauso aufgestellt inzwischen wie bei uns.
Ja, das gilt auch für Thüringen. Und es ist kein weißer Elefant im Raum, sondern das ist das Megathema bei vielen Leuten. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind als Union, das auch tatsächlich zu thematisieren. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Thüringen hat gerade Aufnahmestopp verhangen, weil sie so massiv überbelegt ist. So, und das sind Leute, die sehr, sehr willig sind, und die Kommunen pfeifen auf dem letzten Loch, was das Thema Unterbringung angeht. Spätestens mit dem Chancenaufenthaltsgesetz ist da eine komplette Umkehr gekommen. Und ich sage jetzt das mal ganz ungeschützt hier in diesem Space. Ich meine, im selben Atemzug beginnt die Ampel gerade darüber zu diskutieren, dass wir unser Staatsbürgerschaftsrecht aufweichen wollen. Also ich sag mal, das wird eine spannende Diskussion in Deutschland werden, die wir da erleben, weil die Leute ja nicht nur die Bilder aus Lampedusa sehen und deswegen aus gutem Grund vielleicht auch Sorge haben, dass das erst der Beginn ist. Die kriegen ja auch mit, dass da immer nur Einzelfälle gibt, die eigentlich nie im Zusammenhang mit Asyl stehen, im kleinsten Dorf bis zur größeren Stadt. Und darunter hat natürlich deren Sicherheitsempfinden massiv gelitten. So, und auch die Erzählung, dass das alles Fachkräfte sind, das ist natürlich, wir werden viele brauchen. Deswegen muss Deutschland sehr selbstbewusst auch sagen, wer braucht unsere Hilfe? Ich meine, wir sind Christen, ja, oder Christlich-Demokraten. Für uns ist wichtig, dass Leute, die in Not sind, natürlich auch Hilfe bekommen. Gleichzeitig damit verteidigen wir das Grundrecht auf Asyl für politische Verfolgte. Aber auf der anderen Seite können wir jetzt auch nicht jedes individuelle Schicksal dieser Welt hier lösen. So, und ich glaube, das muss man sehr klar adressieren, weil es ist doch geradezu schizophren, auf der einen Seite erklären zu wollen, dass Deutschland als Vordenker das Weltklima quasi retten kann, aus eigener Politik heraus. Aber uns scheint es nicht möglich zu sein, zu definieren, wie viele Leute in unser Land kommen. Verzeihung, das nimmt einem doch keiner, der irgendwie normal mitteleuropäische Bildungsniveau hat, nimmt einem doch keiner ab. So, und ich glaube, dass man an dieser Stelle einfach als Union eine sehr klare, menschenwürdige Haltung einnehmen muss. Und ich finde das, was der Laumann gesagt hat, das war exzellent. Aber ich glaube auch, dass wir generell an die richtige Richtung gehen. Auch das, was Thorsten Frei gesagt hat. Also wir haben da schon wirklich viele Punkte, wo wir einfach ehrlich sein sollten, sagen, okay, jetzt der Bundespräsident, Ex-Bundespräsident hat es ja auch gesagt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo unser System überlastet wird. So, und ich glaube, in der Motivation da auch zu agieren, ohne da jetzt irgendwie so den Schaum vorm Mund zu haben, das diskutieren uns die Leute ohne Ende, weil die das sehen auf ihren Marktplätzen und so weiter. Und wenn Union das wirklich vorträgt, da auch mit dem Plan, dann werden wir, glaube ich, massiv Zuspruch erfahren. Und ich glaube, wir haben ja nur immer Angst, weil wir irgendwie Sorge haben, dass die Leute dann an 2015 erinnert werden und die alle das Gefühl haben, ja, ihr habt uns das doch eingebrockt. Das ist aber mitnichten so. Die Leute haben schon gesehen, dass es da Unterschiede gegeben hat und dass dann die Zahlen auch runtergegangen sind später. Und das ist auch eine besondere Notsituation. Weil natürlich gibt es den einen oder anderen, den man da in dem Kontext verloren hat. Aber wir sollten doch bitte diesem wichtigen Thema nicht ausweichen, weil tatsächlich ist das eines der Brennpunktthemen der Leute neben der Frage momentan wirtschaftliches Wachstum. Beziehungsweise, also diese beiden Punkte sind meiner Meinung nach mit Inflation zusammen gerade das, was die Leute echt, echt beschäftigt.
Ich würde den Ball nochmal aufgreifen für eine letzte Frage an euch beide, weil du es gerade angesprochen hast. Wir haben ja heute bei Berlin direkt auch Nuripur gesehen, der ja jetzt nicht explizit von einer Begrenzung spricht, aber zumindest nicht mehr widerspricht. Auch wenn das alles noch ein bisschen früh ist, scheint es ja auch bei den Grünen Bewegung zu geben. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Insofern, wir sind gespannt, was nach den Landtagswahlen davon noch bleibt und inwiefern das weitergeht. Mit Blick jetzt auf eure beiden Bundesländer und die von euch angesprochenen Herausforderungen. Wir haben als Union das Papier Humanität und Ordnung hingelegt, meines Erachtens sehr, sehr gutes Papier. Ich habe es gern gelesen. Wir haben danach leider viele konkrete Debatten angestoßen, aber wenig konzeptionell oder strategisch kommuniziert. Meine Sorge ist, dass wenn, also es ist gut, dass Bewegung in der Ampel in das Thema Migration kommt, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir gerade wieder in eine Richtung laufen, wo wir als Treiber zwar noch wahrgenommen werden, aber als Treiber, der vor allen Dingen mit sehr zugespitzten Positionen und einzelnen Punkten treibt. Was können wir tun, beziehungsweise was tut ihr auch auf der Landesebene, damit wir in der Bevölkerung in dieser wirklich schwierigen Zeit auch als eine Partei wahrgenommen werden, die ein Konzept haben, die einen Plan haben und der schon seit einer Weile eigentlich auf dem Tisch liegt?
Ja, also wir haben sogar deutlich vor der Bundespartei einen eigenen 10-Punkte-Plan vorgelegt, wo wir konkrete Sachen auch drin formuliert haben, also angefangen von Ausbau der Kapazitäten in den landesweiten Einrichtungen, damit der Druck auf die Kommunen nicht eingeht, und können auch die ganzen anderen Punkte auflisten. Wir haben das jetzt nochmal nachgeschärft in der Frage auch des Themas Rückführung, in der Fragestellung Sachleistung statt Geldleistung. Das sind wir auch in einem engen Austausch mit den Kommunen, die das ja momentan sehr vehement irgendwie klären müssen. Die haben große Sorge, dass jetzt über die Jahreswende hinweg sie absolut keine Kapazitäten mehr haben und Turnhallen zur Verfügung stellen müssen. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann werden wir eine sehr heftige Diskussion erleben in Deutschland. Und da versuchen wir jetzt gegenzusteuern, ohne Schaum vorm Mund, sondern einfach mit sachlichen Vorschlägen. Aber ich glaube, man muss es auch zuspitzen. Und dabei bleibe ich, wenn wir so tun und auch die Grünen, dass wir hier in Deutschland fast alleine für das Weltklima zuständig sind und auf der anderen Seite aber nicht selber bestimmen können, wie viele Leute in unser eigenes Land kommen, dann muss Union das ansprechen, weil wir haben eines der liberalsten Asylrechte der Welt. Die haben die höchsten Sozialstandards, deswegen würde ich auch niemandem vorwerfen, der das nicht attraktiv findet. Aber gleichzeitig haben wir auch einen der niedrigsten Rückführungsquoten. Und da, glaube ich, auch mit Lösungen zu kommen, neues Türkei-Abkommen, die Frage Anerkennung außerhalb Europas, die Frage Außengrenzenschutz, die Frage Obergrenze, das werden Themen sein, die muss Union mit Vehemenz vortragen. Und ich glaube, dass wir da auch eine Mehrheit in der Bevölkerung massiv hinter uns haben. Aber man darf nicht ausweichen. Also ich meine, das, was die AfD, der Höcke hat mal ein konstruktives Misstrauensvotum bei uns in Thüringen beim Parlament gestellt. So. Und da habe ich mir mal, weil ich ihn mit seinen eigenen Worten halt konfrontieren wollte, auszugsweise das durchgelesen, was er da so geschrieben hat in seinem Buch. Ich meine, der formuliert ja tatsächlich, dass egal wer mit Migrationshintergrund langfristig Deutschland verlassen soll. Das ist so bar jeglicher Realität und so absurd und so menschenverachtend. Das zeigt ja im Prinzip, auf welche Debatte man sich da mit dem, sagen wir mal, politischen Wettbewerb auf der Rechtsaußenseite auseinandersetzt. Und ich finde, wenn die Union mit so einer Art Common-Sense-Ansatz reingeht und sagt, wer braucht unsere Hilfe humanitär und wen brauchen wir als Fachkräfte, und das sauber durchdekliniert, da wird man einen Großteil der Bevölkerung haben, weil die wollen ja niemanden, der ins Sozialsystem zuwandert. Aber sie sehen genauso, dass wir Leute brauchen, die uns helfen, zum Beispiel im Pflegebereich, in der Wirtschaft und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist da ein riesiges Potenzial, auch was Union mit einem Common-Sense-Ansatz gewinnen kann.
Ja, kann ich eigentlich nur noch mal unterstreichen. Wir haben eben auf Landesebene zwei, drei wesentliche Punkte gesetzt. Das ist das Thema Grenzkontrollen, ist natürlich gerade wichtig bei uns. Das Thema, dass wir die Erstaufnahmekapazitäten verbreitert haben, um zu sagen, wir verteilen die Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive nicht auf die Kommunen. Das hat schon mal zu einer deutlichen Entspannung geführt. Aber auch die müssen irgendwann weitergeleitet werden. Das ist also auch nur eine Sache, über die uns ein paar Monate weiterhilft. Das sind ganz konkrete Dinge, die durchaus den Kommunen helfen. Wo wir tatsächlich diese Trennung, die ja nicht ganz immer einfach ist zwischen Asyl und Arbeitsmigration, die ja bei uns auch, machen wir keinen vor, wir haben ein sehr großes Krankenhaus bei uns in der Region mit 2.500 Mitarbeitern. Da sind viele Arbeitskräfte jetzt schon aus Deutschland nicht mehr zu gewinnen. Das wissen wir doch alle. So, und Pflege sowieso und in vielen anderen Firmen auch. Und da, das sehe ich genauso wie Mario, gibt es auch die klare Bereitschaft bei fast allen, die sagen, ja, es geht nicht anders, da müssen wir natürlich Arbeitskräfte gewinnen. Aber eben die selber sehen, dass die zurzeit zu uns kommen, in wesentlichen Dingen dort nicht helfen können. Und deswegen ist das ein ganz wesentlicher Punkt, den wir auch, glaube ich, adressiert haben. Aber weil ich weiß gar nicht, wer es war, eben das Papier nochmal angesprochen hat, was natürlich gut war. Aber im Moment sind halt alle vor Ort mit Krisenbewältigung beschäftigt. Das ist eben so, nicht? Weil die alle jetzt nur darum kämpfen, wie kommen sie über den Winter, weil jetzt alle wissen, um Gottes Willen, wenn wir jetzt keine Kapazitäten haben, wo schlafen die dann da? Das ist gerade die Aufgabe und sich diese ganz großen Fragen gar nicht stellen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist sehr schwierig in der Vermittlung. Es geht jetzt ganz konkret darum, wie kommen wir über die nächsten Monate. Das müssen zum Teil unsere Innenminister, unsere Landräte lösen. Die sagen ganz klipp und klar, so geht's nicht weiter, aber sie sind nicht für die Lösung der Probleme der Ampel zuständig. Das muss die Ampel lösen und klar. Europa lösen.
Klar. Ja, ich, also letzter persönlicher Kommentar. Ich glaube halt, diesen Dualismus gilt's trotzdem zu bewältigen. Zum einen strategisch ranzugehen, damit wir halt eben langfristig Lösungen haben, und entsprechend gesteuerte Migration. Und gleichzeitig hast du vollkommen recht. Jetzt gilt's halt, die akuten Probleme zu lösen. Wir sind halt einfach meines Erachtens nicht in der, oder wir sollten einfach nicht nur das eine tun, sondern es muss halt tatsächlich beides passieren. Und natürlich ist das auch ein Kraftakt. Und man wünscht sich da, dass es die Ampel ernst meint, zumindest mit der Bewegung, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, auch wenn es ja nur stückweise vorwärts geht und müßig ist. Aber vielleicht gucken wir am Ende drauf und es bewegt sich doch was.
So, und mit Blick auf die Uhr bleibt mir jetzt nur noch, mich ganz, ganz herzlich nochmal dafür zu bedanken, dass du, lieber Mario, du, lieber Sebastian, heute Abend da wart, dass wir so viel und ausführlich einfach mal über die Eindrücke von vor Ort aus dem Osten kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit haben sprechen können. Ich bedanke mich wie immer auch bei allen Zuhörern, die dabei waren. Es gibt diesmal auch wieder Follower-Empfehlungen, und zwar ist das aus der Politik, diesmal für eine wirklich anstrengende Woche in eine große Aufregung, in die er sich sehr selbstbewusst hineingestellt hat. Und zwar empfehlen wir Sepp Müller zu folgen, der auch gleichzeitig noch aus dem Osten kommt. Und aus der Unionsbubble empfehlen wir Stefan Wallukat, der sich auch sehr, sehr deutlich zu Friedrich Merz positioniert hat. Und weil wir dieses Thema eigentlich heute gar nicht groß aufmachen wollten, sage ich jetzt nur, wir hören uns nächste Woche wieder, da allerdings zum 8. Oktober mit einem Wahlspezial zu den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Und bevor ich jetzt das Wort zum Abschluss wie immer einmal auf die Bühne gebe, kann ich nur sagen, weil so viel über Zahnärzte geredet worden ist, das Zähneputzen heute Abend nicht verbessern. Bis nächste Woche. Dankeschön.
Dankeschön, Daniel, für die Moderation. Danke, Sebastian. Danke, Mario.
Danke euch. Schönen Start in die Woche und feiert schön am Dienstag. Bis dahin.
Herzlichen Dank für die Einladung. Euch alles Gute, schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Schönes Verlängertes vielleicht noch für einige. Ne?
Danke.
Danke für die Einladung.
Ciao.